Die Presse.
Good morning, everyone, and happy Election Day. I'm Andrew Dimber.
And I'm Ria Nanalli. We begin with the first votes cast in the race for president.
And if this is any indication of what's ahead, we are in for the long haul.
Jetzt ist also da, der Election Day in den USA. Heute Nacht wird sich möglicherweise die politische Zukunft des Landes entscheiden. Oder eben auch noch nicht, weil das Ergebnis so knapp sein könnte. Hallo und willkommen bei Was wichtig ist zu einer aktuellen Folge zum Start der US-amerikanischen Wahlnacht. Mein Name ist Anna Wallner und es ist so, ich habe die vergangene Woche in New York verbracht und zwar um mir selbst ein Bild von der Stimmung im Land zu machen. Dabei habe ich auch die politische Daily Show mit dem Gastgeber Jon Stewart besucht, die mich allerdings sehr erstaunt bis verwundert hat, weil da nur eine Woche vor der Wahl der demokratische Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, zu Gast war und dort sehr viel Fläche für seine politische PR bekommen hat.
In your mind, you're on the ground there. Who will be the president of Pennsylvania?
My wife, Lori, will be the president.
Really?
It won't be me. She will win.
Are they tired yet of the swing state status, of the constant barnstorming, your lovely state of Pennsylvania?
I mean, look, yes and no. It's close.
Ich habe mir gedacht, so etwas würde es im deutschsprachigen Raum wohl nicht geben, dass in einer Kabarett-Comedy-Show ein politischer Kandidat so soft interviewt wird. Aber dazu später mehr. Ich war auch in New York, just als gerade Donald Trump eine seiner Wahlkampfrallies im Madison Square Garden abgehalten hat. Der sonst mehrheitlich demokratische Big Apple wurde da also für einen Tag von Trump-AnhängerInnen geflutet. Und am Abend nach dieser Rallye bin ich in der New Yorker Subway mit einer mittelalten Frau und ihrer Mutter ins Gespräch gekommen. Die beiden haben die Trump-Rallye besucht und waren voll des Lobes. Sie haben wirklich geschwärmt, wie toll es war. Alles war gratis und obwohl sie so lange warten mussten, hatten sie einen wirklich tollen Tag, haben sie erzählt. Und sie haben dann auch gesagt, sie seien sick of all the lies der Demokraten und der John Biden-Partie sozusagen. Und sie und viele andere würden hoffen, dass Trump zurückkehrt. Das war so ein ganz interessantes Stimmungsbild für mich und generell ist mir als Europäerin auch noch aufgefallen, wie stark es auf diesen letzten Metern vor dem eigentlichen Wahltag in Amerika darum geht, die Menschen überhaupt zum Wählen zu bringen. Also Slogans wie Please Vote und Your Voice, Your Vote sind in der Stadt, im New Yorker Stadtbild, aber auch ein bisschen außerhalb auf Long Island überall zu sehen in den Schaufenstern und in Zeitungen, in Medien. Meine Kollegin Elisabeth Postel, die treue Hörerinnen unseres Podcasts sicher schon kennen, war auch bei der Trump-Rally in Manhattan und hat natürlich auch darüber berichtet. Wir beide haben einander dann auch noch zum Austausch für diesen Podcast getroffen. Für ein letztes Gespräch vor dem Wahlfinale sozusagen, für eine kleine Bilanz der vergangenen Monate. Getroffen haben wir uns mitten in der Halloween-Woche und mitten in Central Harlem. Aber ich würde vorschlagen, am besten Sie hören selbst. Ja, ich sitze hier mit der Elisabeth Postel mitten in Central Harlem. Das ist für mich ungewöhnlicher als für dich. Du wohnst gar nicht so weit weg, oder?
Genau, ich bin hier in der Nachbarschaft.
Man muss dazu sagen, wir nehmen das am Vorabend von Halloween auf und wir sitzen auf Stufen, geschmückt mit ganz viel Halloween-Decoration, mit ganz vielen Kürbissen und wir sitzen zufälligerweise auch noch vor einer Hausnummer 13. Aber wir sind nicht abergläubisch. Und wir haben uns gedacht, wir plaudern miteinander im Vorfeld der Wahl, in diesem Wahlfinish und ziehen ein bisschen Revue über die vergangenen Wochen und Monate. Und ich würde mich vor allem mal interessieren dafür, Elisabeth, was hast denn du für dich persönlich bei dieser Wahl, bei diesem Wahlkampf noch Neues über Amerika gelernt? Ich frage das auch deswegen, weil du ja schon seit einigen Jahren hier lebst. Du hast hier an der Columbia studiert und bist jetzt seit 2022 unsere Korrespondentin. Aber was ist in diesen paar Wochen und Monaten oder fast schon Jahr, in diesem Wahljahr, was ist da Neues dir aufgefallen über das Land Amerika?
Also die Amerikaner sind wirklich, wirklich durch mit der Politik. Das ist so ein Grundgefühl, dass ich, egal ob ich in einer Stadt war oder irgendwo in einem Vorort oder am Land, da ist so eine Lethargie und man ist so irgendwie durch mit allem. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit Donald Trump. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit der politischen Kultur, also auch damit, dass die Demokraten darauf reagiert haben, auf diesen Umschwung bei den Republikanern mit einer sehr starken, wir müssen diese Brandmauer geben, wir müssen dieser Schutzwall sein gegen irgendwie autoritäre Züge von Donald Trump. Die Demokraten spielen da auch irgendwie ihre eigene Rolle, oder? Also das ist wirklich so ein Gefühl, dass alle Seiten da sehr gespalten einander gegenüberstehen und dass es da ganz wenig Überschneidungen gibt. Also egal, ob ich da in den Städten war, ob ich in den Vorstädten war, ob ich am Land war, die Leute sind einfach fertig mit dieser Welt, wo alles so extrem sein muss. Und Amerika ist ja an und für sich schon ein sehr individualistisches Land. Und ich finde, dieser aktuelle Moment verstärkt das noch. Die Leute sehnen sich irgendwie nach Verbindung und sehnen sich ein bisschen nach mehr Gemeinschaft. Aber was diese Politik in Wirklichkeit bewegt oder bewirkt, ist einfach ein Rückzug auch wieder ins eigene. Und ich glaube, niemand will das so richtig. Mhm. Und niemand hat da ein Rezept dagegen. Mhm. Also ich meine, gestern, wie du sagst, vor Abend von Halloween, gestern hat Kamala Harris ihre Abschlusskundgebung in Washington gegeben. Und ich fand, dass sie das erste Mal richtig klang wie eine Präsidentin. Also die hat sich da auch hinarbeiten müssen irgendwie. Aber dieses ständige Betonen von Einigkeit und nur wir können das tun und nur wir Demokraten wissen, wie das geht. Ich frage mich da manchmal, wie tief da diese Spuren sein werden, die das hinterlässt. Und auch wenn Joe Biden dann sowas sagt, so wie, naja, der einzige Abschaum oder der einzige Müll, den es da wirklich gibt im Land, das sind die Trump-Wähler. Er macht keinen schlanken Fuß.
Weil er damit auch genau gleich reagiert wie Trump oder zumindest seine Entourage, die da auch so ausrückt mit dieser. Du hast jetzt gerade diese Rally von Kamala Harris in Washington erwähnt. Ein paar Tage davor war ja eine große Trump-Rally in New York, in seiner Heimatstadt. Da bist du auch vorbeigekommen und hast dir das angeschaut. Wie war denn das?
Du bist ja gerade hier. New York ist so groß und manchmal geht man um eine Ecke und es ist irgendwie ein total skurriles Bild. Und so war das ein bisschen am Sonntag. Also total viele Leute unterwegs, total, wie soll ich das beschreiben, so ein Meer aus den Farben der Flagge, das Rot und das Blau. Und New York ist keine Trump-Stadt. New York ist eine demokratische Hochburg. Und das mal zu sehen in diesem sehr urbanen Umfeld, also die Leute, die da normalerweise einfach zusammenkommen irgendwo am Land zu diesen relativ großen Trump-Rallys, plötzlich in der Stadt New York zu sehen, das war schon sehr jarring, wie man sagt. Das ist irgendwie ja überraschend und nicht erschreckend, aber halt einfach so wow.
Und hat man einen Eindruck bekommen, ob die Anhänger, die da hingekommen sind, diese vielen, vielen Tausenden, ob die alle weit hergekommen sind oder ob es da auch wirklich New Yorker waren?
Also
darunter?
Das sind schon auch New Yorker und Leute aus New Jersey. Also man darf nicht vergessen, dass New York City zwar diese große Metropole ist und sehr bunt ist und sehr viele Menschen aus den unterschiedlichen Einkommensschichten und den unterschiedlichsten Ethnien hier leben, aber New York hat auch sehr viele Vorstädte, die eher gerade in Richtung Republikaner gehen. Es wird am Land in New York auch sehr viel republikanisch gewählt, nur da wohnen halt weniger Leute. Also da ist der Impact dann halt kleiner und deswegen ist der Bundesstaat immer schon traditionell demokratisch gewesen. Aber viele Polizisten leben beispielsweise in den Vorstädten. Viele Leute, die irgendwann mal im Security-Bereich in der Stadt gearbeitet haben. Und das sind Leute, die Trump hier definitiv auch anspricht.
Ich war jetzt während meiner Tage in New York, ich habe auch die Daily Show besucht, eine dieser bekannten Late-Night-Shows, die sehr politisch sind, und war einigermaßen überrascht, dass bei Jon Stewart dann zu Gast war in dieser Show eine Woche oder sagen wir sogar nur exakt 8 Tage vor der Wahl, der Governor von Pennsylvania, Josh Shapiro, der ja auch einer der Kandidaten war, bei dem Kamala Harris überlegt hat, ob sie ihn als ihren Vice President Candidate nominieren soll. Und ich bin dort, ehrlich gesagt, gesessen und mir ist fast die Lade runtergefallen, wie man auf Wienerisch sagen würde, weil ich es erstaunlich fand, erstens, dass der eingeladen war, so kurz vor der Wahl und dann sehr viel Zeit bekommen hat und vor allem zweitens, dass Jon Stewart wahnsinnig nett war zu ihm und ihn überhaupt nicht gegrillt hat, sozusagen. Also eigentlich ihm die Bühne total für einen PR-Auftritt gelassen hat. Mich hat das sehr überrascht. Dich ja nicht, weil ich habe es dir schon erzählt und du hast gesagt, that's America.
Ja, es ist halt einfach eine total andere Medienkultur. Also das während der demokratischen Convention, also des Bundesparteitags in Chicago, hat Stephen Colbert mit mit seiner Late-Night-Show die Zelte in Chicago aufgebaut und hat dann jeden Abend demokratische Politiker, so wie du das beschreibst, halt als Gäste empfangen. Also unter anderem Nancy Pelosi. Und das ist nicht besonders kritisch, sondern es ist sehr Bauchpinselei.
Das war ja auch Kamala Harris bei Stephen Colbert.
Genau, jetzt vor kurzem. Genau, und hat dort ein Bier mit ihm getrunken. Also es ist schon so, das gibt's in Europa nicht. Und weil du mich vorher auch gefragt hast, was für mich so neu war, ich glaube, diese Medienkultur jetzt auch nochmal zu erleben, die amerikanischen Kollegen zu erleben, in diesen wirklich sehr heißen Wahlkampfwochen, das ist anders und das ist für uns manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Und es erklärt, finde ich, total auch, warum die Amerikaner den Medien, die wollen auch damit fast schon nichts mehr zu tun haben. Also die sagen so, jeder hat irgendwie eine Richtung. Und das habe ich schon erlebt auf meinen Reisen da durchs Land, dass ich ganz oft zuerst gesagt habe, ja, ich bin Journalistin und du kriegst eine sehr negative Reaktion auf das. Und dann sage ich, nein, ich bin aus Europa und mir geht es gerade nicht darum, ihnen irgendwie was zu erklären oder so, sondern ich würde einfach gerne nur wissen, was sie über das denken. Und das verändert das total. Also dieses Bild von Journalisten wollen, also fühlen sich besser als ich oder sind irgendwie, da kommen da groß mit der Moralpredigt daher. Das ist schon was, was die Leute gerade in den Swing States sehr stark spüren. Und wenn man dann sagt, naja, in Europa machen wir es ein bisschen anders, dann sind die oft überrascht. Also ist auch, ja, also das ist schon.
Und es verstärkt natürlich genau diesen Eindruck, dass Trump-Anhänger oder Republikaner generell sagen, naja, die ganze Media-Bubble, die Mainstream-Media halten alle zusammen, sind alle Democrats und unterstützen sich und so weiter. Eine andere Mediendebatte hat jetzt gerade die Tage vor der Wahl Amerika ja total im Griff gehabt. Auch die finde ich interessant. Mhm. Nämlich die Frage, warum die Washington Post, die ja dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört seit einigen Jahren, Kamala Harris nicht endorsed. Mhm. Dazu muss man eben sagen, es gibt in Amerika diese Tradition, dass Medien eine Empfehlung abgeben oder sagen, wen sie wählen oder für wen sie sind. Und ich finde an der Debatte interessant, dass ich mir im ersten Moment gedacht habe, weil wir diese Tradition nicht haben, naja, was ist das Problem? Also ist mir eigentlich lieber, sie endorsen niemanden, aber bleiben kritisch. Nur hier hat das ja unfassbare Wellen geschlagen.
Es ist diese ganze Sache mit, man stellt sich hinter einen Kandidaten oder eine Kandidatin hat eine relativ junge Geschichte. Das kommt aus der Zeit post-Watergate, also diesen ganzen Skandalen rund um Richard Nixon, wo die Medien einfach hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben ein gewisses Wissen über die Situation. Wir können unseren Wählern schon empfehlen, was wir tun würden in ihrer Situation. Und das ist also, wie gesagt, wieder andere, völlig andere Medientraditionen, völlig anderes Verständnis auch von Dienst, also Service, Dienst am Land, Dienst an der Demokratie. Und ich muss da manchmal, wie soll ich sagen, also ich muss da manchmal den Kopf schütteln, weil mir das alles zu arrogant persönlich ist. Also wer sind denn wir Journalisten? Wir sind ja auch nur Leute, die Fragen stellen und die unser Bestes tun, um irgendwie Geschichten und Sachen, die passieren, weiterzugeben. Aber dann auch noch mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu stehen, das finde ich, ist gerade in unseren jetzigen Zeiten nicht das Richtige. Aber dann eben hat man Leute wie Jeff Bezos. Der ist einer der reichsten Menschen der Welt. Also ähnlich auch wie Elon Musk. Ich finde, das gehört ja auch in diese Debatte mit dazu. Und was passiert, wenn diese Leute, die eigentlich keine Ahnung vom Journalismus haben und von der Rolle des Journalismus in der Demokratie, dann anfangen, Entscheidungen zu treffen, die dann sehr, sehr einschneidend sind. Also,
und da ist vielleicht auch, da muss ich mich selbst korrigieren, wenn ich sage, was ist das Problem? Es wäre kein Problem mehr, dass die Redaktion selbst entscheidet, aber so wie das ja derzeit aussieht, hat das offenbar der nicht redaktionelle Leiter dieser Zeitung oder Eigentümer dieser Zeitung gewollt.
Genau.
Weiß man da eigentlich warum?
Er hat das so argumentiert mit, er finde in so irgendwie gespaltenen Zeiten, in einer Zeit, wo das Land so durcheinander ist und politisch irgendwie nicht zusammenkommt, würde man die ganze Situation nur verschärfen. Also auf den ersten Blick eine ganz logische Argumentation. In Wirklichkeit für die Leute, die bei der Post arbeiten und für die Leute, die sie abonnieren, ein Armutszeugnis für Bezos, dem man dann sehr schnell unterstellt hat, dass er ja eigentlich auch Interessen hat, dass Trump eben wieder Präsident wird. Also da gibt es ein paar Regulierungen, die unter der Biden-Regierung passiert sind, die bei den ganzen Tech-Milliardären nicht so gut ankommen. Und da gibt es eben dieses Gefühl, okay, vielleicht steckt da einfach auch ein Geschäftsinteresse dahinter. Und da wird es halt heikel, oder? Weil dann sind das nicht mehr die großen Szene, die da irgendwie mit ihren Millionen die Zeitungen am Leben erhalten, sondern dann ist es plötzlich, ich habe ja tatsächlich Einfluss und ich kann was damit machen. Stichwort Musk, oder?
Wo du ja auch mit David Freudenthaler eine Folge gemacht hast, wo wir jetzt hier gleich sagen können, dass man die natürlich noch anhören und nachhören kann, wenn man sie verpasst hat. Jetzt ist so an diesem Vorabend der Wahl auch immer die Frage, oder in Europa heißt es sehr stark, naja, wir werden wahrscheinlich am nächsten Morgen, also am Mittwoch in der Früh, noch gar nicht wissen, wer Präsident und Präsidentin ist. Jetzt will ich von dir mal wissen, was genau passiert denn dann eigentlich, wenn das so knapp ist? Alle haben so ein bisschen immer das Jahr 2000 im Hintergrund, die sich noch erinnern können an die Wahl Bush gegen Al Gore, also Bush Junior und Al Gore, wo das eben wochenlang gedauert hat. Wie schaut denn das genau aus?
Ja, das war ja auch so ein bisschen die Angst 2020, weil 2020 hat ja auch so ewig lang gedauert und ich habe in der Zeit von Wien aus berichtet über die Wahl und habe ständig an Al Gore denken müssen. Und ja, da gibt es diesen Reim Al Gore for 2004 und dann habe ich gedacht, vielleicht geht es sich mit 24 ja nochmal aus. Dann wäre ja auch noch ein jüngerer Kandidat als manche andere. Aber Spaß beiseite, tatsächlich war 2020 schon ein Jahr, das sehr komplex war in der Wahlauszählung und in dem, wie das gelaufen ist. Es waren diese Margen so knapp, also diese Stimmen, das waren teilweise irgendwie 10.000 Stimmen, die den Unterschied gemacht haben, ob Trump einen Bundesstaat gewinnt oder Joe Biden. Georgia berühmter Fall, weil das dann ja auch noch irgendwie durchgestritten wurde. Aber es kommt total drauf an. Also es gibt ganz viele Levels, wo das irgendwie noch verzögert werden könnte. Also das eine ist die Stimmauszählung und ich glaube, das ist das, wo wir die Verzögerung tatsächlich sehen werden. Also davon gehe ich aus, dass es einfach super knapp sein wird, dass da nachgezählt werden muss, dass das alles sozusagen nochmal geprüft wird, eben weil es so viel Kritik und so viele kritische Augen von republikanischer Seite auch gibt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Republikaner anfangen, und das haben sie jetzt auch schon im Sommer begonnen, Klagen einzureichen, zu sagen, da sind Fehler begangen worden. Auch die Demokraten könnten das tun. Bei den Republikanern ist es schon bekannt, dass die das machen wollen. Also beispielsweise, da hat jemand gewählt, der gar nicht wählen darf oder so. Also sobald es so losgeht, wird das dann ein Gerichtsprozess und wird das dann eben angeschaut. Das ist 2020 recht schnell von der Bildfläche wieder verschwunden, aber es könnte eben diesmal durchaus sein, dass das wieder passiert. Und dann hat man natürlich Sachen wie den Supreme Court, wenn es richtig knapp wird. Es gibt auch das Gerücht, dass der republikanische Chef des Repräsentantenhauses die Wahl nicht anerkennen würde, also nicht zertifizieren würde, sollten Demokraten gewinnen. Also das mit Ansage, ja, spannend. Super spannend.
Aber ist nicht auch dann, wie ist denn das dann mit dem Tag der Angelobung und mit dem Ende der Amtszeit von Joe Biden? Mhm. Gibt es dann einen Stichtag, wo es tatsächlich zum Problem wird, wenn nicht klar ist, wer der nächste Präsident oder die Präsidentin wird?
Ja. So 6. Jänner 2021 ist ja ein Schlagwort, das mittlerweile sehr negativ behaftet ist. Das war der Tag, an dem Joe Biden im Kongress als Präsident bestätigt werden hätte sollen. Und auch wurde, halt nur mit großer Verzögerung, weil eben ein Mob von gewaltbereiten, gewalttätigen Anhängern von Trump das Kapitol gestürmt hat. Und es wird auch, ich weiß jetzt das genaue Datum dieses Jahr, also nächstes Jahr noch nicht, aber bis dahin müsste üblicherweise alles durchgestritten werden. Also das ist sozusagen diese Kurve und dann...
Du ja. Selbst, was ist deine Einschätzung? Ich weiß, es ist immer sehr unseriös, Journalisten zu fragen nach Prognosen, aber so, was ist so dein Gefühl mit dem Blick, dem Näheren auf das Geschehen? Wie werden wir 6. November in den Morgenstunden dastehen?
Ihr in den Morgenstunden.
Ja, ihr nicht mehr in den Morgenstunden, in den Nachtstunden, genau.
Genau. Ja, also ich will überhaupt nichts sagen. Es ist so unklar, was wirklich passieren wird, denn es kann ja nicht sein, dass die beiden wirklich Kopf an Kopf liegen. Also irgendwer wird ja gewinnen. Mag um 5 Stimmen gehen, aber irgendwer wird es halt schaffen. Und das, also da kommt es dann drauf an, dass Leute zu Hause bleiben und die Freuds nicht wählen gehen und dann, also so Kleinigkeiten verschieben dann plötzlich die Zukunft von einem Land. Also ich habe jetzt in den vergangenen Tagen das Gefühl so bekommen, dass es vielleicht nicht so knapp wird, wie es am Anfang immer geheißen hat. Wie gesagt, es kann sein, dass da eben Sachen eingeklagt werden, dass dieses ganze Ding halt irgendwie größer wird.
Dass aber es nicht so knapp wird. Also
ja,
dass es klarer
ich kann's,
ist. Oder
ich kann es irgendwie nichts festmachen, aber ich glaube, es gibt halt so ein paar Dinge, die man beim Umfragemachen halt mitdenken muss. Und das sind so Sachen wie, junge Leute werden von Umfragen kaum erreicht. Also niemand geht mehr ans Telefon, wenn da eine unbekannte Nummer da steht. Solche Dinge. Also, wie gesagt, wir sind im Blindflug, Anna.
Ja, das ist echt das Problem. Das macht es irgendwie schwieriger. Aber wenn jetzt sich ganz klar abzeichnet, wer es wird, also sagen wir jetzt mal, es wird Donald Trump, wovon gehst du dann aus, was dann passiert? Was heißt das dann im ersten Schritt?
In dem Fall, glaube ich, wäre das eine relativ reibungslose Übergabe. Also reibungslos im Sinne von der demokratische Prozess, glaube ich, würde bestehen bleiben. Die Demokraten haben das ja auch schon gesagt. So, sie sind die Partei, die dann nicht anfangen wird, herumzuklagen oder so. Also das ist auf jeden Fall mal deren, Was bei Trump halt sein kann, ist, der hat ein sehr interessantes Übergangsteam. Also es gibt ja immer diese Regierungsvorbereitungsteams, die schon seit Monaten planen, wer dann in gewisse Ämter kommen könnte, welche Leute man wo an Bord holt, die sozusagen so ein Skelett für Mitarbeiter aufbauen, wo man dann anfangen kann, das relativ schnell einzusetzen, weil man ja dann ab Ende Jänner regieren muss. Und die haben angefangen, gewisse so Erklärungen nicht mehr zu unterschreiben, so wie ich werde mich an dieses und dieses Gesetz halten. Also die hören auf, gewisse Vorgaben zu erfüllen. Sie wollen auch nicht mehr mit den öffentlichen, also mit den Bundesbehörden zusammenarbeiten, wenn es um Security Clearances geht, also um Geheimhaltungsstufen, sondern sie wollen private Dienstleister einsetzen. Das klingt schon wieder alles total interessant und noch nie da gewesen. Aber das ist sozusagen die nächste Realität. Trump weiß, dass er bei seiner zweiten Amtszeit einfach völlig anders regieren wird. Viel strategischer, viel geplanter und eben auch diese Verschwörungstheorien weiter hochhalten wird. Also eben, dass die Behörden ja gegen ihn was hätten und so weiter. Also ja, ich glaube, das wird ein großer Revanche-Akt.
Und wenn Harris vorne liegt?
Dann gehe ich davon aus, dass wir ein paar Wochen haben, wo diese Wahl angefochten werden wird. Wie gesagt, das ist ja schon mit Ansage, mit Anlauf.
Und weiß man schon, dass das kommen wird.
Genau.
Verrat uns noch was, wie du die Wahlnacht oder den Wahltag angehen wirst, soweit das schon klar ist.
Ich bin in der glücklichen Position, dass wir eine Fotografin von der Presse diesmal da haben werden und die mit mir den Tag verbringen wird und uns begleiten wird und auch für unsere Leser auf der Website Videos und Fotos parat stellen wird. Also das ist total aufregend und wir werden uns gemeinsam da durch Wahllokale und die Stadt begeben und hoffentlich ein paar schöne Momente einfangen, bevor es dann ans Analysieren geht.
Ich glaube, für dich jetzt eine wahnsinnig stressige Nacht und waren schon stressige Wochen. Aber wir können hier jetzt sagen, mit dem Podcast, den wir heute unseren Hörerinnen und Hörern ausspielen, schon in wenigen Stunden gibt es erste Infobytes von dir und zwar eben nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Sehen und zum Hören. Auch hier in unserem Podcast gibt es dann morgen einige Updates. Und ich freue mich sehr, dass wir uns noch hier live gesehen haben.
Zum ersten Mal live, seit Jahren.
Genau. Und die Chance genützt haben, hier ein bisschen face-to-face zu plaudern. Ich hoffe, dass man die Trommler, die lustigerweise mitten in Central Harlem sich hier ums Eck von uns positioniert haben, dass man sie nicht zu laut gehört hat oder dass man sie gehört hat, aber dass sie nicht zu störend waren. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir und auch unserer Fotografin Jana eine coole Weihnacht.
Vielen Dank.
Übrigens, ich bin mittlerweile wieder zurück aus New York und werde morgen mit meiner Kollegin Christine Meyerhofer für Sie aus unserem Studio in Wien gleich mehrere Updates zum Hören liefern. Wir melden uns zum ersten Mal um 7.30 Uhr mit einer ersten Einschätzung von Vize-Chefredakteur Christian Ulsch nach der Wahlnacht. Wir werden sehen, was wir bis dahin überhaupt schon wissen. Außerdem finden Sie in den kommenden Stunden und die ganze Nacht hindurch alles Aktuelle und Wissenswerte in unserem US-Wahl-Live-Ticker, den wir seit heute Mittag gestartet haben. Den direkten Link dazu finden Sie bereits in den Shownotes dieser Folge. Ja, und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann schreiben Sie uns gerne Feedback an podcast@diepresse.com oder abonnieren Sie den neuen YouTube-Kanal Die Presse Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis morgen früh.